Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das neue Podcast-Format. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Dana Hofmann von Kulturista. Hallo, liebe Dana, schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Stefan, danke für die Einladung.
Wir haben in unserem Format zum Warmwerden immer 5 feste Fragen und die würde ich dir gleich einfach mal stellen. Die erste Frage lautet, gute HR-Arbeit ist für mich?
Ist eine HR-Arbeit, die alle Ebenen mitdenkt, die es im Unternehmen so gibt.
Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Herausragende HR-Dienstleistung bedeutet für mich?
Das bedeutet für mich, Räume zu schaffen, Routinen zu schaffen und diese auch nachzuhalten, um die Menschen auch in den Austausch, auch in den informellen Austausch zu bringen.
Mhm, sehr gut. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus.
Es geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Einen guten Arbeitgeber zeichnet für mich aus, wenn dieses Unternehmen, diese Organisation auch in den sogenannten Beziehungsraum investiert und nicht immer nur auf die finanziellen Ergebnisse sozusagen fokussiert ist.
Ich sehe schon, du bist da die Person, ganzheitliche Denkerin. Sehr schön.
Überraschung.
Wenn ich nochmal in den Beruf einsteigen würde.
Also das kann ich gleich gerne noch erklären. Ich glaube, dann würde ich direkt da anfangen, wo ich jetzt bin.
Mhm. Das ist wahrscheinlich bei vielen so. Da könnte ich auch eine ganz lange Story zu erzählen. Wunderbar. Und auch wenn wir dich noch nicht vorgestellt haben, was wir gleich machen, was ist denn ein persönlicher Tipp an die HörerInnen?
Ein persönlicher Tipp im Kontext Konflikte. Ansonsten habe ich noch viele andere Tipps. Im Themenfeld Konflikte hört genau hin, versucht die Perspektive eures Gegenübers einzunehmen, nachzuvollziehen und dann ist der Konflikt schon halb gelöst.
Sehr schön. Und da hast du es genau richtig angesprochen. Ich glaube, jetzt macht es auch Sinn, dich mal vorzustellen. Wer bist du und was machst du mit Kulturista?
Ich bin Dana, Überraschung. Ich bin ursprünglich mal gewesen und von Haus aus Journalistin. Ich war einige Jahre auch Redakteurin, Multimedia-Redakteurin bei einer Regionalzeitung und habe aber nebenher schon immer moderiert. Also ich habe Bühnenmoderation, viele, viele Jahre mache ich das jetzt schon, weiß nicht, 15, 20 Jahre. Und bin dann im Laufe der Zeit, da ging das dann so ein bisschen im Zickzack, immer weiter in dieses Moderationsthema eingestiegen und habe das für mich immer weiter erschlossen. Und das, was ich heute mache, Bühnenmoderation, Fernsehen, das mache ich immer noch. Das ist einfach meine große Leidenschaft, aber auch die Moderation von Teamentwicklungsprozessen, von Führungskräfteentwicklungsprozessen in Workshops, aber auch in Konfliktklärungen. Das ist für mich auch eine Moderation. Es macht für mich keinen großen Unterschied. Es geht immer für mich darum, Informationen zwischen Menschen irgendwie hin und her zu bringen oder zu vermitteln. Mhm. Ich bin so eine Art Brückenbauerin, Übersetzerin und das macht es für mich eigentlich aus. Und Kulturista, naja, ich beschäftige mich unter anderem mit den Themen Konflikt- und Feedback-Kultur. Das hat sich so als mein Hauptthema rauskristallisiert in den letzten Jahren. Und Kulturista ist da für mich einfach ein schöner Titel, der alles zusammenfasst, ja. was mich umtreibt und wofür mein Herz schlägt.
Wunderbar. Und ich habe natürlich auch ChatGPT mal so ein bisschen auf deinen LinkedIn-Infotext angesetzt mit einem Roast, was ich ganz witzig fand. Die Antwort lautete da so, Dana Hofmann, die Allzweckwaffe für alles, was mit Sprechen, Moderieren, Leiten, Entwickeln, Trainieren und Coachen zu tun hat. Egal ob Fachkonferenz, Workshop oder wahrscheinlich auch der Nachbarschafts-Bingo-Abend. Dana ist dabei. Wow, das klingt, als hätte sie ihr Sofa und ihren Kühlschrank schon fest in den Konferenzräumen eingebaut. Und du wirst dann am Ende noch genannt, Dana, die MacGyverin der Moderationsszene. Wie geht's dir denn mit so einer, ja, mit so einer Beschreibung?
Das ist großartig. Ich glaube, es ist tatsächlich ja nicht so nett gedacht, wie es bei mir ankommt. Ich freue mich da total drüber, weil das so meinem Selbstbild entspricht. Früher sagt man, also auch im Journalismus ging es immer lange um diese eierlegende Wollmilchsau, ne? Also ja, die Online-Reporterin, die aber bitte gleich auch noch Fotos macht, nebenher ein Video aufnimmt, aber Texten bitte auch noch. Mhm. Und das mache ich jetzt halt im Bereich Moderation. Und ja, so ist es. Ich mache das alles. Und ich empfinde das aber nicht irgendwie als ich mache irgendwie alles, aber nicht so richtig, sondern ich darf das alles machen. Es erfüllt mich so sehr und es ist auch alles in mir. Und was den Kühlschrank und Sofa im Konferenzraum, da habe ich gerade gedacht, das klingt ein bisschen nach meinem Büro, denn wir haben hier eine wunderschöne Wohnküche mit Sofa und das mit der MacGyverin, richtig geil. Das merke ich mir, glaube ich.
Ich glaube, da braucht man auch mittlerweile so ein gewisses Alter, wenn man das den jungen Leuten irgendwie erzählt, die können da gar nichts mit anfangen, ne? Mit MacGyver.
Ich habe das auch nie gesehen. Ich weiß nur, dass das ein ultra cooler Typ ist, der alles kann.
So ist es.
Ein bisschen wie Chuck Norris, glaube ich.
Ja, ja, genau, nur weniger brutal. Ja. Und immer mit Köpfchen gearbeitet. So, aber vielleicht ist das Thema brutal ja eigentlich eine ganz interessante Überleitung. Du hast hier gesagt, das Thema Konflikte begleitet dich im Sinne von, es ist so eine berufliche Passion. Und diese Passion ist ja so weit gegangen, dass du jetzt auch ein Buch geschrieben hast mit dem Henrik Moster zusammen. Ich habe das hier auch direkt vor mir liegen und schon durchgearbeitet. Nennt sich Conflict Culture Playbook. Erstmal natürlich, was ist denn überhaupt eine Conflict Culture und wozu braucht es dann dazu ein Playbook?
Also eine Conflict Culture oder Konfliktkultur ist erstmal etwas, was eigentlich in allen Unternehmen, allen Organisationen vorhanden ist. Es beschreibt den Umgang mit Konflikten in dieser Organisation. Aber eine Konfliktkultur kann halt hilfreich, lebensmenschendienlich sein oder eben auch nicht. Also Konfliktkultur per se ist erstmal nicht gut oder schlecht. Das ist, sage ich mal, erstmal so ein Wortgefäß. Und uns, Henrik und mir, geht es darum, auch mit diesem Playbook, warum das so heißt, sage ich gleich, eine Konfliktkultur zu etablieren, einzuführen, die wirklich nachhaltig im Sinne von dauerhaft es schafft, Konflikte erstmal zu klären, dann zu lösen und die vor allem auch die Systeme, also wir sind beide systemische OrganisationsentwicklerInnen, also die Organisation dazu zu befähigen, aus sich selbst heraus, von innen heraus, mit Konflikten umzugehen. Mhm. So. Und Playbook heißt es deshalb, nicht nur, weil uns das einfach wichtig ist, dass es auch optisch ansprechend nicht so eine Theorieschwarte irgendwie wird. Kleine Seiteninformation, es gibt keine einzige Fußnote in diesem Buch. Es gibt einen Theorieteil, aber auch der ist leicht lesbar. Und das ist im Grunde der Gedanke von einem Playbook. Also es soll ein bisschen die Leichtigkeit und den spielerischen Umgang mit Konflikten fördern, weil Konflikte doch vielen Menschen, vielleicht kennst du das selber, eher Angst einflößen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, Konflikte und ich bin so konfliktscheu und nee, kann ich nicht, mag ich nicht. Aber Konflikte sind eigentlich total super und haben viele Potenziale. Wenn man eben offen, spielerisch, leicht an diese Themen herantritt und deshalb der Titel Playbook und eben die eine Hälfte ist Theorie und die andere Hälfte, da geht's direkt ins Eingemachte, das ist Praxis, 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 dicke Methodensammlung. Auch das lädt natürlich einfach zum Ausprobieren.
Jetzt gibt's in so einem Unternehmen ja vielfältigste Konflikte, ja, das können systemimmanente Konflikte, die in der Organisation selber liegen. Es könnten soziale Konflikte sein, es können vielleicht sogar auch nur interne Konflikte sein, die ein Mensch in seiner Rolle, in seiner Aufgabe mit sich selbst hat. An der Stelle, wie geht man denn jetzt da überhaupt ran? Also du hast es sehr schön schon beschrieben, das Thema Konfliktlösung, wo wir immer ganz gerne draufspringen sofort, ist erst ein nachgelagerter Schritt. Du hast erstmal Konfliktklärung genannt, wenn ich das richtig zugehört habe. Das heißt, dieser erste Schritt, was ist denn diese Klärung?
Ja, also die Konfliktlösung, das ist so das, was wir alle wollen, ne? Und zwar möglichst schnell. Hier gibt es einen Konflikt, der nervt, der ist, also ist ja einfach auch unbequem, wenn da so ein Konflikt ist im Team oder wenn ich sogar direkt daran beteiligt bin. Das heißt, wir wollen den irgendwie schnell lösen. Die meisten Menschen machen dann Folgendes, sie sitzen ihn aus, sie ignorieren ihn, kehren ihn unter den Teppich, wie man so schön sagt. Es gibt auch Leute, die ihn erstmal sofort eskalieren lassen. Das kann man machen, aber das ist nicht dauerhaft, wie sagt man, das hält sich dann nicht dauerhaft, diese Lösung. Mhm. Klärung bedeutet hingegen, erstmal zu gucken, was liegt eigentlich dahinter? Also wir haben da so ein Bild für uns gefunden, wir blasen erstmal den Nebel weg und wir gucken erstmal, was ist eigentlich da? Wir machen sichtbar, welche Bedürfnisse, welche Gefühle, Ängste, Vorurteile, was auch immer, liegen eigentlich dahinter. Weil diese ganzen Sachen, die sind ja trotzdem da, sie sind nur nicht sichtbar. Und erst wenn wir diese Klarheit hergestellt haben, können wir an einer Lösung arbeiten. Wenn wir direkt zur Lösung springen, dann ignorieren wir halt das, was dem Konflikt zugrunde liegt. Mhm. Und deshalb ist uns dieser Zweier-Schritt sozusagen so wichtig.
Ich habe dann irgendwie auch festgestellt, dass sehr viel immer über Systematik läuft, ja. Dass man, wenn man so die Grundsystematik verstanden hat und diese Mehrteiligkeit, dass man sich dann deutlich leichter tut, als wenn man jetzt mal mit so einem traditionellen Verständnis an das Thema Konflikt rangeht und vielleicht sagt, oh, hier ist ein Konflikt. Möglicherweise ist so die Erstreaktion, ja, den will ich gar nicht als Führungskraft selber lösen. Da hole ich mir jetzt HR ins Haus, ja, die sollen das mal machen für mich. Oder ich schicke mal meine Mitarbeitenden, von denen ich glaube, die da beteiligt sind, sag so, klärt ihr das bitte? Ja, ich berufe mich sozusagen so ein bisschen auf dieses Agile, ihr seid eigentlich selbst verantwortlich dafür und schieb's aber im Grunde nur ab. Was würdest du denn da auch aus Sicht der Mitarbeitenden empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Führungskraft fälschlicherweise das einfach so ein bisschen von sich wegschiebt und sagt, ne, ihr seid doch erwachsene Menschen, dann klärt das doch.
Ja, das, was du gerade beschreibst, das ist natürlich total typisch. Ne? Im Grunde gibt es, also jetzt in Anführungszeichen und ein bisschen überspitzt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder top-down, Führungskraft regelt und sagt, alles klar, ihr habt Stress, ich setze euch jetzt auseinander, so wie in der Schule. Ne? Du kommst in das Büro und du kommst in das. Zack, Lösung, fertig. Oder Führungskraft schiebt es weg und sagt, regelt das unter euch, / hier ist eine Mediatorin oder ein Mediator, ich lasse das lösen. Mhm. Kann man machen. Also überhaupt, ich habe gar kein Thema mit Mediation, die hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber auch da werden letzten Endes, wird eine Lösung ausgehandelt zwischen in der Regel zwei Personen plus Mediator, Mediatorin. Hinter verschlossenen Türen wird da in ein paar 90-minütigen Sitzungen irgendwas gemacht und dann kommen die beiden wieder raus und da ist die Lösung und das Team denkt sich, was? Wie seid ihr denn jetzt dahin gekommen? Das macht ja gar keinen Sinn, so ungefähr. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu deiner Frage. Mir oder uns ist es total wichtig, oder das ist unsere Überzeugung, Lösungen, Konfliktlösungen sind nur dann dauerhaft, wenn das ganze System, /Team, daran beteiligt ist, wenn alle gehört werden, weil alle, zumindest indirekt, auch von einem Konflikt betroffen sind. Wenn zwei Kollegen im Büro irgendwie Beef miteinander haben, ja, das kriegen alle anderen genauso mit. Und deshalb ist diese Teamklärung für uns ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um Konflikte wirklich nachhaltig zu lösen.
Das trifft vor allem wahrscheinlich dann zu, wenn der Konflikt allen bewusst ist, wenn er vielleicht schon auch irgendwie ausgebrochen ist, ja, wenn man ihn sichtbar hat. Wie geht man denn dann ran, wenn alle so unterschwellig das Gefühl haben, irgendwo ist hier Sand im Getriebe? Ihr habt es so schön auch in einem Kapitel als den Elefanten im Raum bezeichnet, ja. Den muss ich ja erstmal sichtbar machen, quasi, bevor ich überhaupt sagen kann, so, jetzt machen wir hier alle mal eine Beteiligung im Konflikt analysieren, klären und lösen. Wie gehe ich denn dann davor?
Also, wenn du mit dich als Teammitglied meinst, also angenommen, du bist Mitglied in einem Team, du merkst, irgendwas ist hier, aber du kriegst das nicht so richtig zu fassen, dann müsstest, könntest, solltest du auch den Impuls geben in irgendeinem Format, in einem Weekly oder in einem, weiß ich nicht, regelmäßigen Teammeeting irgendwie, den Impuls geben, hey Leute, irgendwas ist hier und ich möchte das gerne klären. So. Du brauchst immer natürlich den Impuls von einer Person, die direkt oder indirekt beteiligt ist, zur Klärung. Solange dieser Impuls nicht kommt, ja, sorry. Also das ist dann, da geht es ums Thema Eigenverantwortung. Wenn der Konflikt für dich nicht so schlimm ist, in Anführungszeichen, dich nicht so sehr einschränkt in deiner Arbeit, dass du ihn nicht selber ansprichst, dann ist er vielleicht auch einfach nicht so schlimm.
Okay, ja. Oder es gibt vielleicht ein starkes Machtgefälle, wo man sagt, okay, ich traue mich einfach auch nicht, dieses Thema anzusprechen. Ja. Insbesondere wenn natürlich da Hierarchiegrenzen dazwischen sind, gibt es bestimmt viele, die sagen, ich sitze das aus, ich gehe aus dem Weg, ja, oder ich versuche vielleicht unterschwellig schon mir Gedanken zu machen, wo ich woanders arbeiten könnte im Unternehmen, wenn ich vielleicht nicht mit dieser Führungskraft zusammenarbeite. Da wird es vermutlich ein bisschen schwieriger werden, ne?
So, das nach oben. Oder die Führungskraft ist möglicherweise selber Teil des Konflikts oder ist eine der Konfliktparteien und ich bin die andere. Ja, das ist super schwierig. So eine Situation, also ich kann mich da total gut reinversetzen, aber da ist es entscheidend, Stichwort psychologische Sicherheit, Konfliktkultur, was wird in dieser Organisation gelebt? Also trauen sich die Mitarbeitenden Probleme, sage ich mal, Konflikte, Spannungen anzusprechen, die sie haben, zwischenmenschlich, mit der Führungskraft oder vielleicht auch fachlich, wenn sie sagen, hey, der und der Prozess, ich denke, wir könnten das so und so machen, das wäre effektiver. Wenn Mitarbeitende sich nicht trauen, so etwas einzubringen, dann spricht es in der Regel nicht für die psychologische Sicherheit, die in diesem Team oder dieser Organisation herrscht. Das heißt, was müssen wir tun als HRler oder als Führungskräfte oder wie auch immer? Wir müssen dafür sorgen und Möglichkeiten schaffen, diese psychologische Sicherheit der einzelnen Mitarbeitenden zu stärken, damit sie das Gefühl haben, hey, ich kann hier auch mal ein Thema platzieren und mir passiert nichts.
Und da sind jetzt in diesem Playbook ja eine ganze Reihe Methoden auch drin, die so eine Organisation systematisch dahin führen sollen, damit umgehen zu können. Was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, da gibt es so einen gewissen Favorite bei euch, das, wo ihr gesagt habt, Mensch, das würden wir, der ist noch nicht so bekannt, diese Methode, die würdet ihr ganz gerne jetzt von Südamerika quasi irgendwie auch hier rüberbringen. Ich habe da, weißt du genau, auf was ich anspiele, die sogenannten Restorative Circles.
Ja, dieser schlimme Zungenbrecher, es tut mir leid.
Ja, ich habe es auch vorher mal tatsächlich kurz geübt. Fand ich tatsächlich eine sehr interessanten Ansatz. Magst du da unseren HörerInnen vielleicht auch ein paar Einblicke dazu geben?
Ja, danke für diese Steilvorlage. Und ich entschuldige mich schon bei allen, die jemals versuchen, Restorative Circles schnell und einigermaßen entspannt auszusprechen. Es gibt einfach keine gute Übersetzung dafür ins Deutsche. Was auch daran liegen mag, dass diese Methode in Deutschland noch nicht so besonders verbreitet ist, / in der Wirtschaftswelt überhaupt nicht. Die wird manchmal so im Familien- und im sozialen Kontext angewendet, aber auch das wirklich nur in sehr, sehr kleinen Maßstäben. Restorative Circles sind eine sogenannte reaktive Methode, ein reaktives Dialogformat. Das heißt, diese Methode würde man dann anwenden, wenn ein Konflikt wirklich schon eskaliert ist. Also in diesem Buch, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt auf so einem Kontinuum, kann ich gerne später nochmal sagen, im Grunde präventive Maßnahmen bis hin zu eben diesen reaktiven Maßnahmen, und ein Restorative Circle ist eine solche reaktive Maßnahme, die im Kern daraus besteht, dass alle direkt oder indirekt an diesem Konflikt beteiligten Personen zusammenkommen in einem Kreis. Ja, wir sitzen im Stuhlkreis, wirklich. und dieser Circle, also der Main Circle, das ist dieser große Stuhlkreis, der wird facilitiert von aktuell hauptsächlich Henrik und mir, aber wir arbeiten hart daran, dass es möglichst viele Menschen lernen. Und das ist eine unfassbar mächtige, im Sinne von wirkmächtige, aber auf der anderen Seite auch total simple Methode, denn als Facilitator bin ich dazu da, den Dialog sicherzustellen und sicherzustellen, dass alle in dem Kreis sich mitteilen können, alle gehört werden und das ist super zentral, auch alle verstanden werden. Denn, kennen wir alle, ich sage etwas zu einer anderen Person. Für mich ist das total logisch, bei der anderen Person kommt aber irgendwas ganz anderes an. Und das sicherzustellen in diesem Kreis, damit ein gegenseitiges Verständnis dafür hergestellt werden kann, eben wieder Thema Klärung. Was lag dahinter? Was hat die andere Person dazu veranlasst, sich so und so zu verhalten, das und das zu sagen? Das ist der Kern von den Restorative Circles. Das klingt immer so ein bisschen sperrig und abstrakt, wenn ich das erkläre, aber das muss man wirklich mal erlebt haben. Mhm. Das ist magisch. Du kannst es nicht sehen und ihr könnt es nicht hören. Ich kriege Gänsehaut, weil diese Methode ein Gamechanger ist. Mhm.
Was mich tatsächlich immer so ein bisschen umgetrieben hat, und ich bin Netflix-Gucker, und ich gab irgendwie kürzlich, ich glaube, es war auf Netflix, so eine Serie von einem Supermarktpersonal. Es war so eine Art Stromberg-Abklatsch, sag ich mal. Und da hat dann der Chef sozusagen, weil es einen Konflikt gab, alle zusammengerufen, und die mussten dann nach dem Prinzip in der gewaltfreien Kommunikation miteinander sprechen. Und dann war das irgendwie gefühlt so realistisch, wo ich gesagt habe, ja, wir sagen immer eben vielleicht so einem akademischen Umfeld, LinkedIn, White-Collar-Worker und so weiter. Ich glaube, wir können mit solchen Dingen sehr gut umgehen, aber das hat sich da quasi so in dieser Reality-Show oder Pseudo-Reality-Show sehr schnell gezeigt, dass manche Menschen dann, als es schon anging, als die Methode erklärt wurde, schon nur noch gestöhnt haben und gesagt, um Gottes Willen, ja, was ist denn das für ein Quatsch, da mache ich nicht mit. Wie geht ihr denn mit sowas um? Ne? Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, jetzt, und dann kommt auch noch der Stuhlkreis. Ja, wenn ich das schon sehe, da kriege ich schon Grausen. Kann alles passieren, ne?
Ja, dem Stuhlkreis widmen wir übrigens sogar ein eigenes kleines Extrakapitel, um mal zu erklären, warum der Stuhlkreis so super ist. Wir nennen uns auch die Stuhlkreis-Ultras. Ich mach jedes Format, mache ich im Stuhlkreis. Dafür gibt's Gründe, kann man nachlesen. Ja, egal. Ja. Also. Was das angeht, Stichwort GfK, das ist so lustig, dass du das ansprichst, weil tatsächlich, um jetzt bei den Restorative Circles zu bleiben, es gibt dort keine Gesprächsregeln im Sinne von, wir einigen uns drauf, nur ich Botschaften, wir lassen einander ausreden, bla 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 bla, kennt man alles, spätestens in der Grundschule wird das irgendwann mal Thema. Es gibt keine Gesprächsregeln. Warum? Weil wir einfach die Sprache des Systems aufnehmen. Und jede Regel, die wir vorgeben, ist immer eine Einschränkung und ist eine Hemmung. Also wenn da jemand in diesem Kreis sitzt und erstmal drüber nachdenkt, okay, ich Botschaft, welches Bedürfnis und was war jetzt mit Gefühl und was war der vierte Schritt, dann ist diese Person sehr wahrscheinlich gehemmt, sich mitzuteilen. Deshalb sagen wir, es gibt keine Regeln. Außer die gute alte Las Vegas-Regel, was im Kreis besprochen wird, bleibt im Kreis so. Aber es gibt keine Gesprächsregeln. Was deine Frage angeht, wie verkaufen wir das vielleicht gegenüber skeptischen Teilnehmenden? Wir nennen es zum Beispiel in der Kommunikation mit den Teilnehmenden in der Regel nicht Restorative Circle, weil dann alle gleich denken, was zur Hölle? Sondern das ist dann, also kann man sich im Grunde je nach Unternehmenskultur, je nachdem, wie dort gearbeitet wird, überlegen. Es kann eine Team-Retro sein. Man kann es auch Team-Mediation nennen, auch wenn es keine, streng genommen natürlich keine echte Mediation ist. Aber das ist ein Begriff, mit dem viele was anfangen können. Man kann auch einfach sagen, es gibt da ein Thema, wir wollen das klären. Mhm. Und dann kommen die Leute in den Raum und da ist halt ein Stuhlkreis. Und das wird aber gar nicht weiter thematisiert. Das ist einfach so.
Ja.
Ich finde, man muss auch nicht immer jeden Fitzel erklären. Und wenn jemand fragt, dann erkläre ich auch, warum es ein Stuhlkreis ist. Weil genau. Da gibt es gute Gründe für.
Ja, und wir können die auch gerne nennen, ja. Also vermutlich geht es um das, es gibt keinen, der irgendwo hervorgehoben ist. Es sind alle auf Augenhöhe. Sie sind alle nach innen gerichtet. Das heißt, sie können sich alles sehen. Es passiert nichts hinter dem Rücken von irgendwem. Solche Dinge werden vermutlich eine Rolle spielen, oder?
Vermutlich. Herzlich willkommen im Team der Stuhlkreis-Ultras. Genau, also das sind so die ganz einfachen Faktoren. Wichtig ist in diesem Stuhlkreis zum Beispiel, dass es irgend so einen Mittelpunkt geht, Neudeutsch Centerpiece. Mhm. Bei manchen sind Seidentücher, bei uns sind es Blumen oder ein Obstteller oder was weiß ich, oder zur Not ein paar Post-its und Stifte, irgendwas, woran man sich mit den Augen festhalten kann, um auch wirklich mit der Aufmerksamkeit im Kreis zu bleiben und nicht irgendwo mit den Augen im Raum rumzuwandern. Aber was total spannend ist, wusstest du, dass der Kreis eine Urform, geradezu ein Archetyp ist, wie Gesellschaften, Gruppen von Menschen sich versammeln?
Ja, wusste ich tatsächlich. Typ Lagerfeuer, ne? Also das war also die Urform. Die hatten ja auch keine Tische, wo sie sich an Längs- und Querseiten setzen konnten.
Ja, und dieser Kreis, die haben sich versammelt um das Lagerfeuer. Also da war Wärme, da war Schutz, da war auch Nahrung. Und deshalb ist der Kreis so eine Urform des Zusammenkommens. Und in dieser Urform haben dann überhaupt die allerersten Menschen, sag ich jetzt mal, also wirklich urzeitlich gedacht, haben Menschen Kommunikationsformen, Austauschformen entwickelt. Die sind alles, was wir jetzt machen, wie wir miteinander reden, wie wir kommunizieren, das alles ist irgendwann mal in einem Kreis entstanden. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, ein bisschen esoterisch, aber das ist so in uns Menschen drin, dass dieser Kreis etwas Rundes, Geschlossenes, Behagliches auch irgendwie hat. Und wie du gesagt hast, da sind keine Schreibtische oder irgendwas, hinter denen wir uns verstecken, am besten noch einen Laptop aufklappen oder sonst irgendwas, sondern alles ist offen.
Die Learnings.
Hier meine Learnings aus der Podcast-Folge mit Dana Hofmann, Kulturista, zum Thema Konfliktkultur. Erstens, Konflikte klären und auflösen lohnt sich definitiv. Lassen Sie nicht den Elefant im Raum stehen. Zweitens, das Thema systematisch angehen. Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die Ihnen dabei bei der Konfliktklärung und Lösung zur Hilfe kommen. Und drittens, keine Angst vor dem Stuhlkreis. Alles wird gut. Wunderbar. Dann sage ich danke, liebe Dana, dass du heute zu Gast warst bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ich sage Tschüss und Goodbye bis zur nächsten Folge.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.